Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind und dass wir jetzt schon beim 6. der 7 Sendschreiben angekommen sind. Wir sind heute bei der Gemeinde Philadelphia und ich möchte euch gerne den Predigttext vorlesen. Der steht in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagen will. Herr, wir beten, weck unsere Ohren, dass sie bereit wären zu hören, was du uns heute sagen willst. Dieses Sendschreiben an Philadelphia ist für uns ein ganz besonderes Wort als Christustreff, finde ich jedenfalls. Weil wir sehen, dass in der Geschichte des Christustreffs, den es jetzt ja schon seit über 40 Jahren gibt, dieses Wort uns immer wieder an verschiedenen Gelegenheiten von Gott zugesprochen wurde. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen vom Protokoll der letzten Sonntage abweichen und etwas mehr darüber sprechen, eben welche Verheißung dieser Text enthält und wie sie uns als Christustreff begegnet ist, wie wir damit umgegangen sind und wie wir vielleicht auch in Zukunft damit umgehen können. Vor gut ungefähr 4 Jahren, da sind wir als Gemeinde in einen Prozess gestartet, der auch beinhalten sollte, in neue Gemeinderäumlichkeiten zu ziehen. Und wir haben das damals zum Anlass gemacht, zu schauen, wo wir als CT gerade stehen, wo wir herkommen, was uns bisher geprägt hat, wo unsere Stärken sind, vielleicht auch, wo unsere Schwächen sind. Und im Rahmen dieses Prozesses gab es verschiedene Arbeitsgruppen, die an unterschiedlichen Themen gearbeitet haben. Ich habe damals zu der Gebetsgruppe gehört, die sich regelmäßig getroffen hat, um auch auf Gott zu hören und das, was gehört wurde, dann in diesen Prozess einzubringen. Und so haben wir uns alle 2 Wochen getroffen, für diesen ganzen Prozess gebetet und auch auf Gott gehört. Und das, was dabei an Eindrücken und Bibelworten zu uns kam, was wir ja wahrgenommen haben, was wir aufgeschrieben haben, das haben wir dann bei den gemeinsamen Treffen mit der Gemeinde auch eingebracht. Und wir haben in dieser Zeit auch besonders darauf geachtet und auch mitgeschrieben, was in den verschiedenen Gottesdiensten, in den Gebetszeiten geteilt wurde und zum Beispiel auch bei der 24-Stunden-Gebetswoche, was da von Gott gehört wurde. Das war uns ganz wichtig. Das waren kostbare Worte, die wir aufgeschrieben haben, weil wir wissen wollten, wo will Gott uns hinführen, was will er uns in dieser Zeit, in diesem Prozess sagen. Dabei sind uns mehrere Bibelworte wichtig geworden und eins davon war dieses Wort von der offenen Tür. Wir können jetzt gerade noch mal die Folie dazu sehen. Von der offenen Tür, die niemand zuschließen kann, das kam immer wieder. Und das ist das Bild von damals aus dieser Zukunftswerkstatt. Und wir haben es als Ermutigung erlebt, dass dieses Wort an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten immer wieder ausgesprochen wurde. Aber auch beim Blick in die Geschichte, insbesondere in das Buch zum 20. Jubiläum der Christustreff-Story, das ist dieses Orange hier, da leuchtete dieser Vers auch wie ein Wegweiser für den CT auf. Damals, vor 4 Jahren, haben wir ihn so gedeutet, dass Gott uns konkret eine offene Tür schenkt, auch in dieses anvisierte Areal und Gebäude hinein. Er hatte in der Vergangenheit des CT schon so viele offene Türen geschenkt, in die Stadt hinein, durch die Gottesdienste in der lutherischen Pfarrkirche, durch den Kauf der Immobilien, das Steinweghaus, dieses Haus, durch die verschiedenen Buchläden, durch die Arbeit am Richtwerk und so weiter. Es waren Türen aufgegangen bis nach Jerusalem, nach Berlin und zu verschiedenen Veranstaltungen wie Expo, Kirchentagen, Christopher und noch so viel mehr. Heute wissen wir, dass es damals dann anders gekommen ist, als wir vor 4 Jahren dachten. Woran kann das liegen? Ist Gottes Wort anders zu verstehen gewesen? Haben wir uns verhört? Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob wir damals dieses Wort zu sehr im Hinblick auf eine offene Tür in genau dieses Gebäude gedeutet haben oder vielleicht auch deuten wollten. Heute würde ich sagen, dass Gottes Zusage aus diesem Wort noch immer ihre Gültigkeit für uns hat, dass wir aber den Fokus eher auf das an Gottes Wort festhalten, trotz der kleinen Kraft setzen und nicht so sehr nach neuen offenen Türen suchen. Die wird Gott uns zeigen, wenn es soweit ist. Wir haben nach der Entscheidung, nicht in das neue Gebäude zu gehen, viele Geschwister aus unserer Mitte ziehen lassen müssen. Direkt nach dieser schmerzhaften Trennung kam die Corona-Pandemie und wir konnten uns nicht mehr wie gewohnt treffen. Die Gottesdienste im Schülerpark auf den Picknickdecken mit Abstandsmessung, erinnert ihr noch an die Besenstiele? Ja, die haben uns über den Sommer gerettet, aber sie kommen einem echt schon wirklich lange hervor. In dieser Zeit haben wir uns ganz neu fokussiert auf den einen, der unseren Glauben angefangen hat und zur Vollendung bringen wird, auf den, der uns bei sich hält und auch uns als Christustreff zusammenhält, nämlich auf Jesus. Wir haben das auch ganz praktisch gemacht. Wir haben sogar eine kleine Filmserie aufgenommen, den Kompaktkurs, ein Kurs zur CT-DNA. Und da haben wir versucht, zusammenzufassen, wer wir sind, was wir glauben und wie wir das leben. Und dieser Kurs ist immer noch auf YouTube. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, schaut den mal an. Die 3 Jahre Corona haben uns insgesamt wirklich einiges abverlangt. Ein Beispiel dazu ist, dass wir merken, dass manche Leute, die früher wirklich ein wichtiger Bestandteil des CT waren, einfach nicht mehr da sind. Und wir spüren einen Mangel an Leuten, die mit anpacken. Und die Arbeit lastet manchmal auf zu wenigen Schultern. Wir haben wirklich manchmal nur eine begrenzte Kraft. Aber aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, da dürfen wir eins lernen. Es geht nicht um Kraft, sondern es geht um Treue. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. So lautet Jesu anerkennendes Urteil. Die eigene Kraft ist nicht entscheidend, wohl aber unser Vertrauen auf Gott und unser Bekenntnis. Das ist es, was Philadelphia abhebt von den anderen Gemeinden. Das ist es, was Jesus lobt und was diese Gemeinde zu einer von 2 Gemeinden macht, die Jesus gar nicht tadeln muss. Es geht darum, dass wir uns auch dann zu Jesus und zu seinem Wort bekennen, wenn es schwierig ist. Es geht darum, geduldig an seinem Wort auch festzuhalten. Und dieses geduldige Festhalten, das ist ein dynamischer Prozess. Man könnte auch sagen, mit Gottes Wort schwanger gehen oder sein Wort verdauen, wie so eine Kuh von einem Magen in den anderen. Und immer wieder das Gespräch mit Gott suchen über sein Wort, zu beten, Herr, offenbare du dich in deinem Wort, schließ es uns auf, lass uns hören, wie ein Jünger hört, weck uns immer wieder unser Ohr. Das ist eine Haltung der Demut gegenüber Gott und gegenüber seinem Wort. Paulus formuliert es im Philipperbrief mal so, da sagt er, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber, das tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Diese Haltung der Demut, das Erkennen der eigenen Begrenzung und der trotz allem zielgerichtete gemeinsame Weg, ich glaube, das ist in unserer gemeinsamen Nachfolge, in der gesamten Nachfolge sehr, sehr wichtig. Und eben auch im Hören und im Verstehen von Gottes Wort, das trotz aller Offenbarung immer doch zu einem Stück auch rätselhaft bleibt. Ich möchte euch jetzt gerne ein Bild zeigen. Das ist das Bild, das entstanden ist beim 40. Jubiläum des CT letztes Jahr. Da konnte jeder, der mochte, seinen Fingerabdruck hinterlassen und seinen Namen dazu schreiben. Vielleicht wisst ihr noch, wo ihr zu finden seid mit eurem Fingerabdruck. Und nachdem die Fingerabdrücke alle gesetzt waren, wurde das Ganze zu einem schönen, großen Baum. Und die Fingerabdrücke sind die Blätter oder die Früchte. Und dieser Baum, der ist ein Bild für den CT. Und seine Wurzeln, die verbinden uns mit dem Fundament, auf dem wir stehen. Sie verbinden uns mit Jesus. Und das, was uns festhält in Jesus, das sind die Wurzeln. Über die Wurzeln nehmen wir die Nährstoffe auf, die wir zum Wachsen brauchen. Wenn Jesus der Grund ist und der CT der gewachsene Baum, dann ist das Wort Gottes eben dieses Wurzelwerk, das uns Stabilität schenkt und uns ernährt. Und das Ausmaß und die Funktionsfähigkeit des Wurzelwerks bestimmt letztlich darüber, wie hoch ein Baum wirklich wachsen kann und wie viel Ertrag er bringt. Soweit die Wurzeln in die Tiefe reichen, kann der Baum auch in die Höhe geben. Es gibt tatsächlich manche Baumarten, die haben quasi unterirdisch nochmal ein Spiegelbild von dem, was wir überirdisch sehen. Und es sind wirklich die Wurzeln, die bestimmen, wie es dem Baum geht und wie gut er wächst. Ich habe da dieses Jahr ein ganz konkretes Bild vor Augen. Und zwar hatte in dem Garten der Tagesmutter unserer Tochter, da stand ein Baum. Der hatte mitten im Sommer, als es noch richtig warm war, alle seine Blätter verloren und war total kahl. Und die Tagesmutter sagte, als wir dann da mal irgendwie saßen, guck mal, eigentlich sollte der Baum so aussehen wie der da drüben. Und dann drehte ich mich um und 20 Meter weiter, da sah ich einen Baum der gleichen Art, der war aber noch dick, satt, grün, so voller Blätter. Und bei dem kranken Baum ist dann in den nächsten Tagen so eine Absperrung gemacht worden rundherum und dann wurden ganz viele Löcher gebohrt in den Boden rein und dann wurden die Wurzelproben genommen und untersucht und dann wurden Pulver in die Löcher gegeben, um die Krankheit der Wurzeln zu behandeln. Und da habe ich gesehen, dieses Problem der Wurzeln, das hat den ganzen Baum betroffen. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir Gottes Wort vernachlässigen. Das hat Auswirkungen auf uns und auf die ganze Gemeinde. Und Jesus lobt die Gemeinde in Philadelphia und sagt, deine Kraft ist klein, aber du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Du hast meine Aufforderung befolgt, geduldig auszuhalten. Und ich glaube, dass es viele Wege gibt, aber mindestens drei, wie uns Gottes Wort in der Gemeinde begegnen kann und die uns dabei helfen können, an Gottes Wort festzuhalten und uns unerschrocken zu ihm bekennen, damit wir so gut wachsen können wie ein gesunder Baum. Und als erstes ist mir dazu Gottes Wort im Zeugnis der Bibel eingefallen. Es ist wichtig, dass wir uns täglich davon ernähren, dass es unser täglich Brot ist und nicht unser sonntägliches Tortenstück. Wir können die Bibel alleine lesen, wir können sie auch hören. Alle möglichen Podcasts und sowas helfen uns dabei. Wir können in Gemeinschaft miteinander Bibel lesen und ein zentraler Bestandteil des Gottesdienstes ist es natürlich auch, dass daraus gelehrt wird. Vor einem Jahr haben wir ein ganz kreatives Konzept im Celebrate ausprobiert, anhand der Eva-Methode. Und Eva steht dabei für Entdecken, Verstehen und Anwenden. Vielleicht waren manche von euch dabei oder ihr erinnert euch an diese Lesezeichen, die wir Anfang des Jahres verschickt haben mit einer kleinen Anleitung, wie diese Methode funktioniert. Und es gibt momentan auch schon wieder neue Ideen, wie das Bibellesen im CT demnächst noch mehr Freude machen kann. Lasst euch überraschen. Festhalten an Gottes Wort in der Schrift beinhaltet auch, dass sie uns Richtschnur und Maßstab ist in unseren Werten und Überzeugungen. Und das haben wir auch als einen unserer CT-Grundwerte definiert. Und wer dazu eine Entfaltung lesen mag, der findet sie hier in unserem Wertvollbuch. Das ist auch letztes Jahr anlässlich des Jubiläums entstanden. Da ist das nochmal entfaltet, was das bedeutet, dass die Bibel für uns Fundament ist und Maßstab und prägend für unser Leben. Die zweite Art und Weise, wie wir Gottes Wort festhalten und wie es an uns wirken kann, ist, dass wir Gottes Wort begegnen im Lebenszeugnis des anderen. Unsere Gemeinde, die lebt von Gemeinschaft. Und von Dietrich Bonhoeffer stammt das Zitat, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Und es ist eine unglaubliche Ressource, die wir hier in der Gemeinde haben, nämlich euch alle. So viele wunderbare Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir alle schreiben unsere ganz individuelle Lebensgeschichte, die von der Gegenwart Gottes durchdrungen ist. Und das Wesen von christlicher Gemeinschaft ist es, einander Anteil haben zu lassen an diesen Lebenslinien, die Gott durch sein Wort in deinem Leben hinterlässt. Das kann seinen Raum finden in Zweierschaften, in Hauskreisen, in WGs, und auch in den verbindlichen Lebensgemeinschaften, die es im CT-Netzwerk gibt, aber auch in all den anderen Bereichen, in denen wir uns begegnen. Leben miteinander teilen, das führt uns immer wieder zu der mutigen Hoffnung, die fragt, sollte das, was Gott für meine Schwester oder meinen Bruder getan hat, sollte es eben für mich nicht auch möglich sein? Und eine dritte Art und Weise, wie uns Gottes Wort begegnet und wir immer wieder auch die Chance kriegen, an Gottes Wort festzuhalten und es an uns wirken zu lassen, ist, Gottes Wort begegnet uns im prophetischen Dienen. Und Was soll nun damit gemeint sein? Ich spreche hier davon, dass wir erwarten und erleben, dass Gott durch den Heiligen Geist zu unseren Herzen tatsächlich spricht und dass wir dann das Gehörte an Einzelne oder an die Gemeinde weitergeben können. Jesus selbst sagt, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und damit ist die Grundvoraussetzung, dass wir auf Gott hören, für uns alle gegeben. Und Paulus gibt im Korintherbrief den dringenden Rat, bemüht euch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, dann denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, dann richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, das bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Prophetisches Reden, das trägt also zur Erbauung, zur Förderung und zur positiven Entwicklung eines Menschen und der Kirche als Ganzes bei. Und es kann sogar evangelistisch sein. Paulus schreibt dazu Folgendes. Stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist, also dass er Gott braucht. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und er wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Prophetisches Dienen kann also Menschen da abholen, wo sie sind und sie dazu bringen, dass sie Gott erkennen und wirklich zu ihm finden. Und das ist wirklich immer Gottes Anliegen, dass Menschen zu ihm finden. Wenn man die christliche Botschaft nun in einem Satz zusammenfassen will, dann fällt einem ganz schnell einer ein, nämlich Johannes 3, Vers 16, das Evangelium auf den Punkt gebracht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und darin zeigt sich uns das Wesen Gottes, in seiner Liebe zu den Menschen. Und Liebe hat es nun mal an sich, dass sie sich mitteilen will. Liebe bleibt nicht allein. Liebe ist deshalb auch der Kern der Kommunikation Gottes. Ob er uns ermahnt oder ermutigt, es geht ihm immer darum, uns seine Liebe zu zeigen und uns näher zu sich zu bringen. Und er will dich und mich dazu einladen, ein Überbringer dieser Liebe zu sein. Zum Beispiel dadurch, dass wir seine Worte anderen Menschen zusprechen. Denen, die ihn schon kennen und ganz besonders denen, die ihn noch nicht kennen. Er liebt uns einfach. Und darum ist es ihm nicht egal, wenn wir auf Irrwegen sind. Er will uns dann zurück auf Kurs bringen. Ihm ist es auch nicht egal, wenn wir gebannt auf Probleme starren und sie uns wie unüberwindliche Berge erscheinen. Weil er will uns dann unseren Fokus neu justieren und uns eine neue Perspektive auftun, nämlich seine Perspektive. Und es ist ihm auch nicht egal, wenn Schamgefühle uns gefangen halten oder wenn der Zweifel uns drückt. Er will uns immer mit seinem rettenden Wort erreichen, das uns ermutigt und uns hilft und uns tröstet. Die Frage ist nur, sind wir bereit zu hören und dann auch zu tun, was er sagt? Als Leitungsgremien des CT haben wir uns vor einer Woche zur Klausur getroffen und uns genau mit dem Thema beschäftigt, wie wir mit prophetischen Bildern und Eindrücken umgehen können und wie wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter dessen werden, was Gott uns sagt. Denn wir sind dankbar, dass Gott redet, immer wieder. Und wir sind dankbar für die Mutigen, die das, was sie von Gott hören, auch mit uns teilen. Wir sind uns als Leitungsgremien einig, dass wir in der nächsten Zeit Wege finden wollen, eine prophetische Kultur in den Gottesdiensten zu fördern. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir mehr Raum geben wollen, während der Lobpreiszeiten auf Gott zu hören und auch auf das Gehörte zu reagieren. Und darin sind wir gemeinsam Lernende. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, Bilder und Eindrücke, Lieder oder Bibelverse, das, was Gott uns schenkt, miteinander zu teilen. Und wir ehren dabei den Mut des Einzelnen und wir erwarten wirklich keine Perfektion. Was ist gemeint, wenn wir von Bildern und Eindrücken sprechen? Ein Bild meint zum Beispiel, dass du während der Gebetszeit vor deinem inneren Auge auf einmal so wie so einen kleinen Schnappschuss ein Bild siehst, zack, ist es wieder weg und das nicht deiner eigenen Fantasie entspringt. Dann ist es gut, das kurz vor Gott zu bewegen und zu überlegen, ist das für mich oder soll ich es teilen? Wenn du denkst, dass es nicht oder nicht nur für dich persönlich ist, dann ermutigen wir dich einfach, das zu sagen, was du gesehen hast. Das geht dann zum Beispiel so, ich hatte ein Bild von einer weißen Taube. Was das genau zu bedeuten hat, das musst du nicht unbedingt selber verstehen, aber die Person, die Gott damit ansprechen will, die wird es schon verstehen. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel während der Gebetszeit einen plötzlichen Schmerz verspürst, zum Beispiel in deinem rechten Knie, den du noch nie hattest und auch überhaupt nicht kennst. Dann kann es sein, dass jemand im Gottesdienst ist, der genau an seinem rechten Knie Schmerzen hat und den Gott durch dich ansprechen will. Manchmal kann es ein Bibelvers sein oder ein Liedvers, der dir spontan einfällt. Und sehr oft spricht Gott Menschen durch Worte aus der Bibel an, die dann in so einer Phase des hörenden Betens ausgesprochen werden. Wie geht man dann mit dem Gehörten um? Die Bibel sagt, beziehungsweise Paulus schreibt an die Thessalonicher, prüft aber alles und das Gute behaltet. Wie kann man etwas prüfen, um zu entscheiden, ob es behalten werden soll? Hier ein paar ganz praktische Hinweise. Prophetisches Reden stimmt grundsätzlich immer mit der Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift überein. Prophetisches Reden bestätigt sich oft selbst, zum Beispiel dadurch, dass zwei oder mehrere Menschen das gleiche oder ein korrespondierendes Wort empfangen und sagen, manchmal auch zu unterschiedlichen Zeiten. Prophetisches Reden offenbart etwas von Gottes Charakter. Du kannst prüfen, ist da Gnade, Liebe, Glaube, Gottes Wahrheit, Erbarmen, Friede, Langmut und der Rest der Palette der Frucht des Geistes erkennbar? Dann, prophetisches Reden geschieht immer in der Absicht, in Gottes Reich einzuladen. Es ist deshalb nicht verdeckt, es ist nicht verschleiernd und manipulativ, sondern es ist offen, konstruktiv und manchmal auch konfrontativ. Es muss dem Gegenüber in Liebe die volle Freiheit einräumen, sich für oder gegen eine Botschaft zu entscheiden. Wie geht es dann weiter? Ein Eindruck wurde mitgeteilt, ein Bild wurde kommuniziert, ein Bibelwort wurde in eine Situation hineingesprochen. Und dann geht es darum, dem Gehörten mit Glauben zu begegnen, es immer wieder vor Gott zu bewegen und es geduldig zu bewahren, so wie die Gemeinde in Philadelphia. Das geduldige Bewahren ist wirklich dieser aktive Prozess. Es bedeutet, ein Wort im Glauben aufzunehmen und ihm in unserem Herzen Raum zu geben. Im Hebräerbrief heißt es, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Gottes Wort braucht nämlich einen guten Aufbewahrungsort, ein weiches Herz, in dem es sich entfalten kann. Und deshalb ist es so gut, dass wir uns viel Zeit in den Gottesdienst nehmen, um Gott zu loben und unsere Herzen in der Anbetung auf ihn auszurichten und ihn an uns und an unseren Herzen wirken zu lassen. Als ich 15 war, da hatte ich bei so einem ganz alten Kirchenmusikdirektor Orgelunterricht. Der war schon über 80 und hatte so ganz arthrotische Finger. Aber der hat mir echt geholfen, mich vorzubereiten auf die Organistenprüfung. Und ich musste eine Menge lernen, einschließlich der Gottesdienstliturgie. Und er hat dann immer so mit Pantomime mir ganz praktisch versucht zu helfen, das alles auswendig zu lernen. Und ich habe von ihm ganz gut gelernt, was in der Anbetung passiert. Er hat mir nämlich das so eingeschärft, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. Er hat mir immer gesagt, der Liturg sagt, erhebet eure Herzen. Und die Gemeinde antwortet dann, wir erheben sie zum Herrn. Und dieses, wir erheben unsere Herzen, ja, das ist das, was wir in der Gottesdienstanbetungszeit machen. Wir erheben unsere Herzen zu Gott und wir bringen uns damit genau in die richtige Position, um auf Gottes Wort zu hören und es aufzunehmen. Manchmal muss man auch Schritte gehen, die nötig sind, damit sich ein prophetisches Wort wirklich erfüllen kann. Mir ist dabei die Geschichte eingefallen von Abraham und Sarah. Da ist es zwar Sarah gewesen, die über die Verheißung Gottes lachte, dass sie noch einen Sohn bekommen soll in so einem hohen Alter und die Dinge dann letztendlich selbst in die Hand nahm und Hagar zu Abraham ins Bett schickte. Aber es ist auch Sarah gewesen, die trotzdem weiter bei Abraham geblieben ist und auch weiter mit ihm das Bett geteilt hat, sonst hätte sie nicht schwanger werden können. Ihre Treue gegenüber Abraham und die Entscheidung, bei ihm zu bleiben, hat dabei geholfen, dass diese Verheißung, die sie erst kaum glauben konnte, doch wahr werden konnte. Verheißungen können also wahr werden, wenn wir Gottes Wort bewahren und daran festhalten. Wenn wir in das Sendschreiben an Philadelphia nochmal schauen, dann verspricht Jesus zum Schluss etwas ganz Großartiges. Die sein Wort bewahrende Gemeinde, sie wird zur bewahrten Gemeinde. Und die, die sein Wort festhalten, die werden von ihm festgehalten. Denen, die bis zum siegreichen Ende ihres Lebens durchhalten, denen verspricht er als Preis einen Platz ganz in seiner Nähe. Bildhaft als Säule in seinem Tempel beschrieben. Das heißt, sie werden herrlich und für alle sichtbar ihren Platz in seiner Gegenwart finden. So wie es in den Psalmen oft erbeten wird, zu bleiben im Haus des Herrn immer da. Jesus verspricht noch etwas anderes, nämlich ein himmlisches Tattoo. Der Sieger bekommt es von Jesus persönlich. Und auf dem Tattoo stehen drei Namen. Zuerst der Name des Vaters, der Name des Autors und Initiators deines Lebens. Jesus bestätigt damit, dass er seinen Gott zu unserem Gott und seinen Vater zu unserem Vater gemacht hat. Wir sind adoptiert. Und als zweites steht da der Name des himmlischen Jerusalems. Das ist das Ziel auf unserem Weg. Wir haben schon jetzt dort ein Zuhause und das Jesus für uns vorbereitet und auf dem unser Name steht. Und als drittes schreibt Jesus auf uns seinen neuen Namen. Sein Namen. Er ist der Wegbegleiter und der, mit dem wir in seiner neuen Wirklichkeit für immer leben und herrschen werden. Als letzten Sonntag meine drei großen Jungs von der Jungsfreizeit nach Hause kamen, da haben sie erstmal einen riesigen Berg Waffeln gefuttert und ganz, ganz viel erzählt. Es war ja noch richtig schön warm gewesen und irgendwann schob dann einer der Jungs so seinen Ärmel hoch und meinte ganz trocken, guck mal Mama, bei der Jungsfreizeit hatte auch einer eine Tätowiermaschine dabei. Und mir ist erstmal kurz das Herz stehen geblieben. Und dann meinte der Nächste, nee Mama, das ist doch kein Tattoo, das ist ein Stempel. Aber es wäre doch eigentlich auch ein ganz cooles Tattoo. Und hier ist das Foto, das stammt nicht von einem meiner Söhne, die hatten sich dann doch schon zu häufig gewaschen, bis ich mich entschieden hatte, dieses Foto zu nehmen. Das hat Paco extra nochmal für mich gemacht. Vielen Dank, Paco. Und dieses Bild habe ich euch mitgebracht heute. Es zeigt diese zwei Puzzleteile, die zusammengehören. In einem ein Herz, in dem anderen das Wort Together. Und das steht dafür, dass wir mit Jesus gemeinsam unterwegs sind. Er liebt uns so sehr, dass er alles dafür getan hat, dass beide Puzzleteile ganz genau zusammenpassen. Seins und deins. Seins und meins. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und nur so können wir wirklich als Sieger das Ziel erreichen. Gott verbindet sich mit uns, aber auch verbindet er uns miteinander. Durch sein Wort und hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und deshalb möchte ich euch jetzt zum Schluss noch kurz diesen Abschnitt aus der CT-Story vorlesen. Die Christus-Treff-Geschichte ist nicht am Ende. Gott wird weiter mit uns gehen und mit denen, die nach uns in diese Gemeinschaft hineinwachsen. Wir als Christus-Treff wollen die Zusage von Jesus für uns ernst nehmen, die er in der Gemeinde in Philadelphia gegeben hat. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist zugleich Verpflichtung für uns. Das Wort von Jesus bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Möglicherweise wird in der Zukunft der Wind den Christen schärfer ins Gesicht blasen. Vielleicht merken wir immer deutlicher und stärker die Grenzen unserer Kraft. Vielleicht werden manche Visionen und Träume zunichte. Aber dennoch bleibt die Zusage von Jesus von der offenen Tür. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt, trotz unserer Fehler, unserer Unterlassungen, unseres Versagens. Sicher haben wir als Christus-Treff und als Einzelne vieles nicht richtig gemacht. Sicher sind auch Menschen durch uns enttäuscht worden. Sicher haben wir nicht jedem das gegeben, was wir schuldig gewesen wären. Für diese Dinge bitten wir Gott und die Menschen um Vergebung. Und dann erfahren wir das Wunder, dass wir unter der Gnade der offenen Tür leben und arbeiten dürfen. Das macht uns Mut für die Zukunft. Es ist und bleibt spannend, weil wir miteinander und mit Jesus auf dem Weg sind. Deshalb wollen wir uns neu öffnen für ihn, uns ihm gegenüber neu verpflichten und auch miteinander. Denn das ist das Geheimnis christlicher Gemeinschaft, dass wir miteinander einen Bund schließen, so wie Gott in seiner Liebe einen Bund mit uns geschlossen hat. Wir können die Zukunft gestalten durch verantwortliche Mitarbeit und verbindliche Gemeinschaft. Und wer das von euch auch mitnehmen will wie ein Tattoo, für den hat Paco den Stempel mitgebracht und er kann nachher vorne an dem Welcome-Tisch sich auch ein himmlisches Tattoo mit nach Hause nehmen als Erinnerung, dass Jesus mit uns unterwegs ist und dass wir aber auch miteinander unterwegs sind. Und ich möchte euch jetzt einladen, aufzustehen und mit mir zusammen dieses Gebet zu sprechen, ein Gebet der Hingabe, was auch hier in diesem Buch steht. Hier ist eingesetzt als Gemeinde der Christus-Treff. Wenn du zu Gast bist aus einer anderen Gemeinde, kannst du da auch deine Gemeinde einsetzen. Wir sind Leib Christi. Aber für die, die hier im Christus-Treff ihr Zuhause haben, ist das vielleicht auch gut, dann sich in die Gemeinschaft des Christus-Treffs hineinzustellen. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, ich gebe mich dir neu hin mit allem, was ich bin und habe. In deinem Namen stelle ich mich heute bewusst in die Gemeinschaft des Christus-Treffs hinein. Ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für unsere gemeinsame Geschichte. Ich danke dir für die Ströme des Segens, die du unter uns ausgegossen hast. Ich danke dir für den Christustreff, so wie er ist und so wie du ihn noch formen wirst. Heute will ich mich neu in den Bund stellen, den du gestiftet hast. Den neuen Bund, der deine ganze weltweite Gemeinde umfasst. Ganz verbindlich soll das für mich im Christustreff Gestalt und Leben gewinnen. Gemeinsam mit meinen Schwestern und Brüdern will ich an deinem Reich Anteil haben. Ich will mitdenken, mitbeten, mittragen und mithelfen. Hilf mir und uns als deine Freunde, als deine Jünger und als deine Boten zu leben, mitten im Alltag. Und hilf uns, dass wir gemeinsam mit allen Christen in allen Gemeinden, Kirchen und Konfessionen deinen Namen ehren, deinen Willen tun und erleben, dass dein Reich kommt. Amen.